beim Hirschkäfer jetzt hier müsste ich den eben nehmen. Der ist aber jetzt ausgetrocknet. Das heißt, es ist alles ganz spröde. Also sobald ich da mit einer Nadel, einer Pinzette dran komme, bricht alles ab. So, das heißt, ich muss den in Wasser mit Pepsin oder mit Salz oder mit einem Spülmittel wenigstens erstmal vorweichen. Da liegt er eine Woche, dass der überhaupt wieder Feuchtigkeit aufnimmt und dass die Gelenke, muss ich die vorsichtig dann biegen, die Gelenke, dass der also wieder ein bisschen gelenkig wird, damit ich diesen gewünschten Endzustand dann erreichen kann. Und wenn der also so gelenkig wieder geworden ist, dass das funktioniert, und dann richte ich das so aus und dann stecke ich das mit Nadeln fest und wartet dann bei so einem dicken Hirschkäfer, wenn der dann wieder weich ist, warte ich natürlich 4, 6 Wochen. Denn wenn ich ihn zu zeitig runternehme, dann lässt er natürlich die Beine wieder absinken oder so, wenn er noch weich ist. Also muss ich so lange warten, bis das dann trocknet. Ja, das wäre das Präparieren an sich.
Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
Im Naturkundemuseum in Dessau zeigt uns Dr. Tim Karisch an einem Hirschkäfer, wie man ein Insekt präpariert. Schon mehr als 500.000 Mal haben die Wissenschaftler in Dessau so diese kleinen Tiere für viele Jahre haltbar gemacht. Denn genau so viele Präparate liegen hier im Magazin des Museums. Für uns eine unfassbar große Menge. Was da für Arbeit dahinter steckt.
Wir besuchen das Museum auf unserer Reise zum Thema Klimawandel. Dazu haben wir uns in der vorherigen Folge schon im Magdeburger Naturkundemuseum ganz alte Steine angeschaut. Die Tierspuren darauf haben uns etwas über das Wetter vor vielen Millionen Jahren verraten. Nun sind wir in Dessau und wollen wissen, ob auch an Insekten das Klima oder sogar eine Veränderung des Klimas abgelesen werden kann. Denn die Sammlung hier gibt es immerhin schon seit rund 200 Jahren.
So, jetzt steigen wir mit euch in das große Magazin, auf der Suche nach den Geheimnissen der Insekten. Wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Lauschen. Wir gehen eine Wendeltreppe hoch, bis ganz unters Dach. Dorthin kommen nur ganz wenige Besucher des Museums. Hier im Magazin stehen deckenhohe Schränke mit Schubkästen. Es ist das Reich von Dr. Tim Karisch.
Ja, wir sehen also die Aufbewahrungsgefäße für solche Insektensammlungen. Das sind zum einen die Insektenkästen. Das sind also ganz dicht schließende Kisten mit einer Glasscheibe obendrauf. Ja, im Prinzip kennen das viele Leute sicherlich, weil Opa, Oma oder irgendein Bekannter damals welche Dreier an der Wand hängen hatte. Das ist hier nichts anderes, nur dass die also lichtgeschützt auch bleiben müssen, weil die Farben auch sehr empfindlich sind. Also wenn da die Sonne 2, 3 Tage drauf scheint, dann sind die nur noch halb so kräftig. Und wenn sie ein halbes Jahr in der Ausstellung hängen würden, dann wären die eben nur noch braun und gelb, diese Tierchen, und sehen also ganz hässlich aus.
In diesen Kästen werden die Insekten gesammelt und aufbewahrt. Und sie werden nach Arten und Jahr sortiert. Vereinfacht gesagt stecken dann zum Beispiel 5 gleiche Käfer bei 1971 und 3 bei 2020. Einen dieser Kästen hat Tim Karisch aufgezogen.
Wir sehen hier in dem Glaskasten, da gibt es zum Beispiel ein Fach, ich kann nicht so gut Latein, Bosnicus Bernhard, und dann gibt es den Erraticus ER. Da sind schätzungsweise irgendwie 20 Käfer. Warum 20 von dem einen?
Ja, da müssen wir jetzt wieder zu dem Grund, weshalb es die Museumssammlung gibt. Das sollen also Zeitdokumente über die Region, sage ich jetzt erstmal, sein. Also wenn ich jetzt einen Käfer hätte von 1880 aus Dessau, welche Aussage kann ich mit diesem Käfer treffen, sagen wir mal, für Bernburg, für Köthen, für Wittenberg? Wäre schon schwierig sozusagen, könnten ja nicht sagen, dass der Käfer heute noch vorkommt, weil er 1880 in Dessau mal gefunden wurde. Das heißt also, je mehr Belege, nennen wir das, von verschiedenen Zeiträumen und verschiedensten Orten wir haben, desto sicherer wird die Aussage, die wir dann in der Retrospektive meistens treffen können. Das heißt also, 20 ist noch für Anhalt und für 200 Jahre Dokumentation, die wir jetzt ungefähr erreicht haben, ist noch recht wenig. Also da können Sie wenig sagen. Oder es ist eine ganz lokale Art. Dann kann das vielleicht der Fachmann dann interpretieren, weshalb das nur 20 Exemplare sind. Aber eigentlich müsste man viel mehr haben, um die Entwicklung über diese ganzen Zeiträume für eine Fläche beschreiben zu können. Und so ist das hier entstanden. Und das wäre natürlich dann theoretisch immer immer mehr über die nächsten 100, 200 Jahre.
Wir machen einen anderen Kasten auf. Da sind ordentlich sortiert mehr als 50 Stechmücken drin. Aber auch bei dieser Anzahl ist es schwierig, etwas abzuleiten. Gab es etwa eine Veränderung des Bestandes? Oder hatte das Klima Auswirkungen auf diese Art?
Antworten auf diese Fragen kann uns auch der Experte nicht gleich geben. Denn so ein Kasten sagt erstmal nur drei Dinge aus. Es wurden in bestimmten Jahren Tiere von einer Art gefunden, es wurden keine Tiere gefunden oder vielleicht auch gar keine gesucht.
Kann man an so einem Kasten in irgendeiner Form ableiten, ob sich der Bestand von Insekten verändert hat?
Kann man, wenn man eben diese Zeitreihen hier hat und die Orts-, also ausreichend Material hat, um das anzuschauen, dann kann ich natürlich sagen, was war 1880 oder 1900 da, was war 1950. Also ich muss schon solche Abstände irgendwie wählen oder in der Zeit dazwischen. Und dann kann ich natürlich die Veränderungen nachvollziehen, immer mit einer gewissen Gefahr natürlich, dass heutzutage, wenn jetzt 1950 hier die Letzten drinne wären, und ich muss ich aber dann wissen, eben dafür sind wir ja auch da, dass wir uns in der Region ein bisschen auskennen, wenn kein Fachmann da ist, der gerade aktuell sammeln würde, dann ist das natürlich was anderes, als wenn jetzt fünf Fachleute gerade aktuell unterwegs sind und es ist trotzdem kein Exemplar mehr hier in der Sammlung drin. Das wäre natürlich eine andere Aussage dann. Also man muss immer noch ein bisschen mitdenken natürlich bei der Auswertung, aber im Prinzip stimmt das, also man kann das nachvollziehen.
Wir erfahren, man muss also viel zusätzliches Wissen haben, um den Inhalt dieser Kästen auswerten zu können, um Schlüsse daraus zu ziehen. Es reicht nicht aus, einfach nur die gesammelten Insekten zu haben.
Es gibt aber ein paar bestimmte Tiere, bei denen Tim Karisch sehr genau über die Veränderungen des Bestandes Bescheid weiß. Denn die sammelt er selbst seit 35 Jahren. Dazu sollen wir ihm in den nächsten Raum folgen. Vorher stellen wir euch aber noch kurz die Stadt Dessau vor, wo es noch mehr gibt als das Naturkundemuseum.
Dessau ist zwar nur die drittgrößte Stadt von Sachsen-Anhalt, muss sich aber hinter Magdeburg und Halle nicht verstecken. Denn hier können Besucher gleich viermal Welterbe erleben. Dazu gehören das berühmte Bauhaus, Luthers Römerbrief in der Anhaltischen Landesbücherei und das Biosphärenreservat Mittelelbe, eine Auenlandschaft entlang von Elbe und Mulde. Das ist gleichzeitig auch Kulisse für das vierte Welterbe, das Gartenreich Dessau-Wörlitz mit seinen Schlössern. Eins davon, das Schloss Mosigkau, haben wir für die erste Staffel von Museumslauschen schon besucht. In der Podcast-Folge erfahrt ihr, wie ein millionenteurer Rembrandt restauriert wird.
Im Naturkundemuseum betreten wir jetzt das Labor von Wissenschaftler Karisch. Ein Raum voll mit Mikroskopen, Chemikalienflaschen, Kühlschrank und Bücher. Er erzählt uns, dass er gerade im Harz unterwegs war.
Ich bin jedes Jahr im Harz, um da ja, die Schmetterlinge zu beobachten. Also das ist jetzt nicht das reine Sammeln da, sondern ich schreibe es dann auf, was zu finden war in den verschiedenen Habitaten, in verschiedenen Stellen. Und da ich das jetzt schon seit 1990 mache, was 35 Jahre jetzt sind, gibt es dadurch jetzt auch eine Zeitreihe, wo man dann Entwicklungen natürlich in diesem kürzeren Zeitraum auch ablesen kann. Und mit der Literatur und mit den anderen Sammlungen, die es gibt, dann natürlich auch Schlüsse ziehen kann zu ganz früher.
Welche Entwicklung sehen Sie da?
Das ist ja im Nationalpark, wo ich diese Untersuchung mache. Das heißt, wir haben weniger das Problem mit der Habitatzerstörung, sage ich jetzt mal bewusst, obwohl ich jetzt ja natürlich weiß mit dem Borkenkäfer, dass es da auch gravierende Veränderungen gibt, aber so menschengemachte Habitatzerstörungen sind jetzt nicht ganz so, aber jetzt in der Breite ist es da nicht so gravierend wie, sagen wir mal, hier im Land, was auch landwirtschaftlich genutzt wird. Was ich aber eben sehe jetzt in diesen 35 Jahren ist, dass sich die Fauna trotzdem sehr stark wandelt. Und da ist eben jetzt natürlich schon die Frage, ob das eben und so, wie sie sich wandelt, mit dem, was wir jetzt Klimawandel, Klimaerwärmung nennen, zusammenhängt. Und da gibt es eben relativ viele Indizien so von verschiedenen Arten, die darauf hinweisen. Es gibt also welche, die, wo ich anfing, die dann bei 800, 900 Metern dann nicht mehr vorkamen einfach 1990 und die wir heute dann überall finden. Also auch auf dem Brockengipfel fliegen die dann rum, diese Schmetterlinge, und dann schauen wir uns dann die Messreihen an vom Brocken. Da sehen wir ja 1,850 rum, dann 2,5 Anfang vorigen Jahrhunderts und jetzt Werte zwischen 4 und 5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur. Das zeigt ja, da hat sich was getan. Und wenn wir jetzt einfach sagen, den Tierchen war es vielleicht früher zu kalt, die also die 800 Meter nicht mehr überschritten und die heute oben vorkommen, dann kann es natürlich damit zusammenhängen, dass ja die Temperaturen, die damals bei 800 Meter waren, heute vielleicht bei 1500, das man gar nicht mehr erreichen im Harz, liegen und dass die deshalb natürlich alles besiedeln, weil das sind zum Teil eben, die fressen die Larven an Fichte, die hätten das früher auch schon weiter oben besiedeln können, haben sie aber nicht gemacht. Also waren vielleicht einfach die ökologischen Ansprüche entsprechend.
Der Wissenschaftler beobachtet auch noch etwas anderes. Bestimmte Schmetterlinge sind heute nicht nur weiter oben im Harz zu finden als früher. Einige Arten sind auch eher im Jahr unterwegs, also schon Anfang Juni, was bis vor einigen Jahren noch ungewöhnlich war. Auch das könne etwas mit der veränderten Temperatur zu tun haben, sagt er.
Gibt es auch Arten, Schmetterlinge, die Sie nicht mehr finden?
Im Moment noch nicht. Ich hatte mal vor 2-3 Jahren so eine Zusammenstellung gemacht für die Mitarbeiter vom Nationalpark und da hatte ich das mal nachvollzogen. Also das ist das Nächste, was man erwarten würde, aber das zeigt eben, dass so ein Menschenforscherleben auch recht kurz ist, weil sich das ein bisschen längeren Perioden abspielt. Also es gibt welche, die schon seit 1900, 1930 rum seit dieser Zeit sehr selten geworden sind, also wo dann stand, das ist eine ganz häufige Art, die fliegt überall, wo man heute kaum noch welche findet. Das gibt es. Es gibt so eine Bergeule, die erst oberhalb von 800 Metern vorkommt. Die gibt es heute noch. Das steht auch vor 100 Jahren, dass sie da häufig war. Das ist ja dann schon, als ich begann, in den 90er Jahren nicht mehr gewesen, hat man vielleicht mal maximal 5 oder 10 gehabt am Abend. Die findet man kaum noch, also nur noch Einzelstücke. Das könnte so ein Kandidat sein, der vielleicht auch ganz schnell irgendwann dann mal verschwunden ist. Also es gibt aber auch die Tachfalter, die ausgestorben sind. Der Harz-Apollo-Falter, schwarzer Apollo, gibt es schon lange nicht mehr, 20, 30 Jahre nicht mehr. Und gab so einen Mohrenfalter, Brockenmohrenfalter, der also einzigartig war vom Harz, der ist auch verschwunden. Aber da weiß man, also bei dem war es schon in den 30er Jahren, dass der dann verschwunden ist. Dann ist schwierig natürlich, das auf den Klimawandel zu schieben. Da muss es auch noch andere Sachen gegeben haben. Ich denke, es lag vielleicht auch an der Bewirtschaftung dann und nach dem Krieg. In dem Fall beim schwarzen Apollo wissen wir ja, dass diese Waldstrukturen, die Säume sich geändert haben. Also es gibt multiple Ursachen auch im Harz, weshalb sich die Fauna auch ändern kann.
Wir fassen mal zusammen. Im Dessauer Naturkundemuseum liegen hunderttausende Insekten aus den vergangenen 200 Jahren. Und wer die Sammelbedingungen kennt, kann an den Kästen im großen Magazin so einiges ablesen. Die Sammlung ist vor allem als wissenschaftliche Grundlage wichtig, um in der Vergangenheit, im Heute und in der Zukunft Veränderungen der Umwelt erkennen zu können. Welche genau das sind und welche Ursachen sie möglicherweise haben, das könnten Wissenschaftler untersuchen und dazu die Sammlung nutzen.
Eigentlich wollen wir jetzt das Museum verlassen. Aber dann hören wir, wie jemand im Magazin an den Kästen hantiert. Das ist Jan-Peter Rutloff, ein Experte für Spinnen. Was er uns zeigt, gruselt und fasziniert uns zugleich.
So. Ja, müssen wir mal gucken. Das ist Theraphosa blondii, heißt die. Damals hieß sie noch Lip blondii, also die, da hat sich der Name, wurde da korrigiert. Und das ist eine der größten Vogelspinnen oder der größten Spinnen, die auf unserem Planeten lebt. Ja, die kommt ja aus Französisch-Guyana. Gucken, ob das ja, genau.
Die faustgroße Vogelspinne ist in Alkohol eingelegt. Und klar, sie ist tot. Vogelspinnen kommen übrigens nicht nur in Französisch-Guyana vor, in Übersee. Einige Vogelspinnen sind auch hier heimisch, in Sachsen-Anhalt.
Es gibt auch 3 Arten Vogelspinnenartige bei uns. Und davon leben 2 Arten auch hier im Raum Dessau-Roßlau.
Wie groß sind die?
Naja, so 1,5 Zentimeter Körperlänge, so maximal 2 Zentimeter, wenn so ein Weibchen trächtig ist. Dann. Aber das, wenn man das sieht, die sind schon beeindruckend. Weil die haben diese Giftklauen vorne, diese Chelicern, die sind gigantisch groß, weil die leben in so Gespinstschläuchen in der Erde und oben ist ein Stück von dem Gespinstschlauch so über der Erde, das ist getarnt. Und wenn ein Beutetier da drüber läuft, dann greift die mit den extrem langen Chelicern durch und zieht das rein.
Auch Spinnen können Anzeiger dafür sein, dass sich beim Klima etwas ändert. Denn sie reagieren auf die Temperatur. Manche, die in einer kühleren Umgebung leben, weichen bei steigenden Temperaturen nach Norden aus, etwa nach Skandinavien. Andere Spinnenarten, zum Beispiel aus Norditalien, kommen zu uns. Und was wir nicht wussten, das geht erstaunlich schnell.
Weil Spinnen können ja auch fliegen. Also die Jungspinnen, zum Beispiel von diesen 3 Vogelspinnenarten, die kriechen auf einem erhöhten Punkt und lassen einen Faden ab. Und der wird dann immer länger. Und dann können die abheben und fliegen mit dem Faden. Das ist oft weit. Hunderte Kilometer können die sich ausbreiten damit. Wenn das Wetter, der Auftrieb und so weiter dann gerade in dem Augenblick stimmen. Und dadurch können die relativ schnell hier ankommen. Ne? Wenn die hier ankommen, früher haben sie sich nicht durchsetzen können, ist zu kühl, sind wieder verschwunden. Aber jetzt können dann bestimmte Arten, die dann hier angeflogen kommen, dann ist günstig, bleiben hier und sind plötzlich da und breiten sich aus.
Museen und Dessau, das ist eine ganz besondere Geschichte, denn hier gibt es zahlreiche Häuser, die es sich lohnt anzuschauen. Wir empfehlen euch auf jeden Fall das Bauhausmuseum und die einzigartigen Meisterhäuser. Das Technikmuseum Hugo Junkers zeigt die Geschichte des berühmten Flugzeugs U-52, oft Tante U genannt, das in Dessau gebaut wurde. Und Kunstinteressierte sollten einen Besuch in der Anhaltischen Gemäldegalerie einplanen. Die wurde Ende 2023 nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnet. Sie ist eine der wichtigsten Sammlungen alter Meister hier bei uns.
Im Dessauer Naturkundemuseum sind neben den Insekten unter anderem noch Bernsteine aus Funden der Region und eine sehr schön aufbereitete Mineraliensammlung zu sehen. Wer sich für die Naturgeschichte der Elblandschaft interessiert, das Museum hat mittwochs bis sonntags 10 bis 17 Uhr geöffnet, aber ist im Dezember und Januar komplett geschlossen.
Wir durften in Dessau hinter die Kulissen blicken. Die Insektensammlung kann sich übrigens jeder anschauen. Dafür ist eine Voranmeldung nötig, denn die Objekte sind klein und sehr empfindlich. Aber sie sind sehr spannend und an ihnen kann man mehr ablesen, als wir vermutet haben.
Doch unsere Reise zum Thema Klimawandel ist noch nicht zu Ende. Nach den Steinen in Magdeburg und den Insekten in Dessau wollen wir noch nach Halberstadt. Denn dort befindet sich eine riesige Vogelsammlung, für die schon seit mehr als 100 Jahren Tiere zusammengetragen wurden.
Schauen wir mal, ob wir dort noch etwas zum Klima herausbekommen. In der nächsten Folge könnt ihr es hören. Diesen Podcast könnt ihr übrigens liken und abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
Museumslauschen. Der Museumspodcast ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen. Diese Folge wurde von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Ermöglicht wird die Umsetzung der Podcast-Reihe mit freundlicher Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt.